Dass ich den das
Hast du gesehen,
Video
danke.
für nächste Woche, weil ich habe gedacht, ich bin halt
Ja,
bis
passt.
Montagabend inklusiv
Ey.
einschließlich inkluschliff. ja. Ich bin bis
Du bist nicht
Montagabend
da.
weg und dann kannst du das eher machen, wenn du das denn gerne
Ja,
möchtest.
mache ich.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Ja, auf zu Kapitel 2 in Ketten.
Heißt das bei dir in Ketten?
Ja, heißt. Wieso, wie heißt es bei
Und
dir?
bei mir heißt das so viele Ketten. Oh,
Aha.
warte, dann hole ich jetzt aber doch nochmal tatsächlich das Original ran, weil das will ich jetzt wissen. Oh, wenn du Ted Williams suchst, bist du bei mir auf dem Kindle natürlich super fündig. Ergebnisse aus der Bibliothek.
So wie zum Thema
So.
Live-Recherche?
Ja, das schneide ich nachher raus. Keine Sorge. Dragonbone Chair, Memory, Sorrow and Thorn.
Bist dabei im
Okay.
Green Angel Tower, bitte.
Ja. Aber die Frage ist jetzt gerade, ob ich die Last King of Ostenart. Nein. Memory, Sorrow and Thorn, da ist es. So. Chapter 2. Chains of Many Kinds.
Passt tatsächlich zu meinen Überlegungen auch viel besser.
Ja, es passt auch viel besser zu,
ja, zu,
zu dem ganzen Kapitel, ne? Also, ich hatte das eigentlich tatsächlich für am Ende auf dem Plan, weil nachdem wir das jetzt alles besprochen werden haben, so rum, kannst du natürlich über die verschiedenen Ketten auch spekulieren, welche da auch gemeint sein könnten. Und es sind ziemlich viele, wie ich rausgefunden habe. Und deswegen finde ich den Titel So viele Ketten oder im Original Chains of Many Kinds definitiv passender.
Ja.
Aber das ist ja auch das Spannende, wenn wir jetzt hier wirklich mit unseren zwei Übersetzungen zugange sind. Und wir starten mit unserer Lieblingsprinzessin Miriamel.
Juhu, Herrin Maria. Ja, schwierig wieder.
Also sie kommt mir hier in diesem Teil verwöhnt, verzogen, störrisch und bockig vor. Und ja, ist eh alles scheißegal, was ich mache, ist eh nicht richtig. Also irgendwie so.
Ja, resigniert irgendwie.
Ja, genau.
Also da war sie schon mal anders drauf.
Ja, aber so viele Ketten.
Ja, sie fühlt sich ja auch selber gefangen, ne? Weil bisher war ja so eigentlich immer so, dass mehr ihr, ja, ihr, wie soll ich sagen, Place
Zufluchtsort.
Oder, ja, Zufluchtsort, danke. Aber diesmal ist es hier auch eher ein Gefängnis für sie, weil sie jetzt auch feststellt, so mitten auf dem Schiff kann sie halt auch Aspides nicht hingehen.
Ja, sie kann eigentlich gar nichts entgehen. Sie ist da wirklich, ja, so viele Ketten. Liegt eigentlich, ist sie Gefangene. Und Aspides behandelt sie wohl, naja, nicht mehr ganz so freundlich, aber ist wohl immer noch lieb und nett, solange sie das macht, was er will.
Überraschung, wer hätte das erwartet?
Ja.
Achtung, Ironie.
Ja, der Knaller kommt ja dann noch am Ende des Kapitels.
Mhm.
Aber wir fangen jetzt mal am Anfang an. Ich presch, glaube ich, schon wieder zu weit vor. Sonst, du musst mich dann auch wieder einfangen, wenn ich schon wieder so losgaloppiere und fünf verschiedene Dinge. Ja, du weißt doch, mein ADHS-Hirn springt dann von A nach B nach C und irgendwie brauche ich dann meine virtuelle Assistenz wieder, die mich dann irgendwie mal gerade wieder einnordet. Entschuldigung, ihr Lieben da draußen. Also, Miriamel steht irgendwie an der Reling oder irgendwo am Schiff, guckt sich das Meer an, sinniert so vor sich hin und ist einfach nur anstrengend.
Das Ganze ja momentan gut.
Ich habe kürzlich mit irgendjemandem auf irgendeinem Discord-Server auch über, der hat auch halt genau dieses Buch gelesen und hat gesagt, ja, es ist am Anfang jetzt etwas anstrengend. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben und gesagt, oh, lass mich raten, Miriamel, woher weißt du?
Naja, nicht, in dem Kapitel ist es ja nicht nur sie.
Ja, wobei das
noch
andere finde ich ging, aber ja, gut, kommen wir gleich zu. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Miriamel steht da an der Reling, sinniert da übers Wasser, kommt sich vor wie eine Gefangene in Ketten. Ja, sinniert darüber, dass man auch auf dem Meer gefangen sein kann und auch, dass man unter Leuten einsam sein kann.
Ja. Überraschung. Das hätte mir alles auch schon sagen können. Aber gut, da merkt man halt, sie ist noch ein Teenie. Manche Erfahrungen muss sie wohl selber machen.
Ich finde es großartig, wie Ted es auch immer wieder schafft, so, wenn er in die einzelnen Blickwinkel dieser Personen schlüpft, dass man das auch irgendwie immer so, dass es so unterschwellig mitkommt, ne? Dass es also die ganze Zeit so mitschwingt und dass man auch wirklich immer dann so Augen verdreht und denkt, oh, Mädchen, werd erwachsen. Das schafft er großartig, finde ich.
Sie kommt auf jeden Fall zu dem Schluss, dass sie irgendwo ihren Widerstand aufgeben will. Gut, in dem Punkt habe ich mich gedacht, welcher Widerstand, weil da war in der letzten Zeit nicht so viel davon zu sehen.
Ja, aber sie hat ja auch überhaupt keine Chance, irgendwie wegzukommen. Und sie hat ja auch keine Ahnung, wo Aspides jetzt als nächstes hinfährt, was da jetzt auf sie zukommt, was der mit ihr plant. Ich denke, sie ist immer noch so der Meinung, naja, dann irgendwann, wenn er mir überdrüssig ist, dann schmeißt er mich raus. Surprise, surprise, das wird es denn nicht sein.
Später.
Aber jedenfalls bekommt sie Gesellschaft von Gan Itai. Und ich mag Gan Itai. Das ist einfach eine so schöne Figur.
Das stimmt. Da muss ich dazu stimmen.
Mit der hätte ich mich auch gerne mal in eine Kneipe gesetzt, glaube ich.
Das kannst du dann für das Ende des Buches aufheben. Aber die hat bestimmt viel zu erzählen. Die hat bestimmt viel, also wie viele Enkelkinder hat sie? Aber das kommt dann auch noch
20 später. Urenkel.
Jedenfalls unterhält sich Gan Itai mit Miriamel und steckt ihr da so unauffällig was zu. Was sie dann auch sinnigerweise auch gleich verschwinden lässt, weil Aspides sie ja dann doch irgendwie im Blick hat.
Ja, Aspides steht oben auf dem Schiff, wie sagt man? Ich kenne mich, Entschuldigung, nautische Begriffe ist nicht so meine große Stärke. Also irgendwo auf dem Deck da oben drauf, wo das Steuerbord ist, so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass der da steht und so übers Schiff guckt und, ne? Und Gan Itai steckt ihr halt dann was zu, was Miriamel auch schlauerweise schön versteckt hält.
Und weil sie ja dann trotzdem neugierig ist, zieht sie sich dann auch mal vom Deck zurück in ihre Kabine. Und stellt fest, dass was ihr zugesteckt worden ist, ist irgendwie ein Pergamentstreifen, der mit einer Nachricht von Kadrach.
Ich finde tatsächlich, ich möchte eigentlich erst noch mal was dazu sagen, was Gan Itai noch vorher gesagt hat. Ja. Die See kann ein einsamer Ort sein, sehr einsam. Oft findet man schwer Freunde und man weiß nicht, wem man trauen kann. Ich hoffe, ihr findet jemanden, den ihr euer Vertrauen schenken könnt, Herrin Maria. Also, ich finde das schon bezeichnend. Also zum einen diese wirklich deutliche Pause vor Herrin Maria. Das ist ja nochmal ein Hinweis darauf, dass Gan Itai anscheinend mehr weiß, als Miriamel ahnt. Das klärt sich auch später noch, wieso und weshalb das so ist. Und dieses, man weiß nicht, wem man trauen kann, das finde ich halt auch schon sehr bezeichnend. Vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, dass Gan Itai wohl anscheinend trotz allem sehr brav und lieb auf diesem Schiff ihren Dienst tut. Was sie auch später nochmal betont, wo sie sagt, nein, meine oberste Priorität ist wirklich das Wohl des Schiffes und nicht das, was so rundrum zu vor sich geht. So, und jetzt gehen wir mit Miriamel in ihre Kabine und jetzt gucken wir uns den Zettel an. Einverstanden. So, also, Briefchen von Kadrach. Miriamel fragt sich dann so als allererstes so nach dem Motto, wo hat der sowas her? So wie Papier und oder Pergament, Feder, Tinte. Und dann fällt ihr aber ein, naja, Gan Itai bringt mir dieses Pergament, dann wird sie ihm wahrscheinlich auch Papier und Feder gebracht haben.
Macht Sinn, ja.
Ja.
Ja, wobei es ihm anscheinend wahrscheinlich auch nicht leicht gefallen ist, das Ganze zu schreiben, weil sie ja selber weiß, dass Aspides Kadrach in Ketten legen lassen wollte.
Was nochmal? In dem Satz konnte ich jetzt irgendwie grammatikalisch nicht folgen. Wer weiß, wer wen in Ketten legen wollte?
Miriam erwundert sich, wie er überhaupt schreiben konnte, weil sie ja wusste, dass Aspides Kadrach in Ketten legen lassen wollte.
Oh, okay. Ich habe irgendwie den Satz nur halb mitgekriegt und dann machte der irgendwie keinen Sinn.
Und Kadrach behauptet, dass auch, Aspides zu Pryrates Dienern gehört.
Also, ja.
Sie ihm auf jeden Fall nicht trauen sollte. Na gut, das hat er die ganze Zeit vorher ja schon gesagt, aber da wollte sie ihm ja auch nicht glauben. Und er schickt sie nach Gwanitupol, wenn sie denn fliehen kann.
Ja, wenn, da merkt Karach dann auch, naja, so schlecht bewacht wie bevor ich weggelaufen bin, wird sie wohl nicht wieder sein. Ja. Ist dir aufgefallen, was er ihr sonst noch so zwischen den Zeilen verrät, beziehungsweise was er da so andeutet? Es ist eine lange und verwickelte Geschichte. Ich will nur so viel sagen, dass ich zu meiner ewigen und furchtbaren Schande Pryrates den Schlüssel zu einer Tür verschaffte, die er niemals hätte öffnen dürfen. Schlimmer noch, ich tat es, als ich schon wusste, was für ein reißendes Tier er ist. Ich fügte mich seinem Wunsch, weil ich schwach war und Angst hatte. In einem Leben voller bitterer Fehler war das der ärgste. Und du ahnst schon, worauf das hinausläuft?
Ja, das hat, also ich meine, diese Tür, die aufgestoßen wird, das hatten wir ja damals schon bei Morgannis. Der gesagt hat, naja, Pryrates lässt da irgendwelche Türen offen, von der er nicht weiß, was da durchkommt.
Ja.
Und die waren ja, haben wir das nicht sogar bestätigt bekommen mittlerweile, dass beide im Bunde der Schriftrolle waren?
Ja.
Also haben das wir wohl da...
Was ist denn dieser Schlüssel zu dieser Tür? Du sagst ja, ne, Morgannis hat gesagt, Pryrates macht Türen auf, die er besser geschlossen lassen sein sollte. Und Kadrach sagt jetzt, er hat den Schlüssel zu diesen Türen in die Hände von Pryrates gegeben. Ach, Sabrina.
Das ist wieder irgendwie Magie
Lass
oder so.
Lass mich beim Denken. Lass mich dir beim Denken zugucken.
Irgendwie wieder irgendwas Richtung Magie, die vielleicht besser unangetastet bleiben sollte. Ja. Oder er hat irgendwie einen Kontakt zu den Nornen hergestellt.
Ja, auch möglich.
Weil die Hernistiri hatten ja immer noch mehr Kontakt zu den Sifi als die anderen Völker.
Okay, ja, auch. Jetzt mal ganz weg von Magie, Kontakt und Ähnlichem. Lass uns doch mal hingehen zu ganz konkreten Dingen. Ein Schlüssel ist ja ganz was Konkretes.
Denkst du, du weißt, was denkst du? Nee, du weißt das.
Ich weiß, aber ja.
Ja, ich überlege gerade, ob das irgendwas mit den Schwertern zu tun hat.
Ja, vielleicht. Wer weiß. Wir werden darauf zurückkommen. Ja, aber ne, irgendwie ist auch Kadrach in diese Geschichte verwickelt. Du erinnerst dich, als wir mit Ted gesprochen haben, als er dann sagte, ja, Kadrach war eigentlich gar nicht so geplant. Ich bin immer wieder in Ehrfurcht erstaunt, wenn ich solche Sachen lese. Weiß, was Ted mit Kadrach noch alles veranstaltet und denkt dann immer, ja, das ist ein sehr spannender Entstehungsprozess eines Buches, so nach dem Motto, ich brauche mal irgendjemanden, der mit Miriamel durch die Welt zieht und nachher ist der halt wirklich jemand, der eine sehr wichtige Rolle in diesen Büchern spielt. Denn so ganz unwichtig kann er nicht sein, er läuft ja nur schon eine ganze Weile mit uns durch diese Welt, ne?
Sind wir ja, uns ja mal einig. Mittlerweile ist er ja auch, wie gesagt, Teil des Bundes der Schriftrolle gewesen.
Ja, so, das dazu. Das also zu diesem Brief von Kadrach an Miriamel.
Aspides kommt auch nochmal zu ihr, den lässt sie aber abblitzen.
Ich kann sie ja auch irgendwie verstehen, einerseits.
Sie hätte es ja gar nicht erst so weit kommen lassen müssen.
Naja, seien wir doch mal ehrlich. Ich glaube, wenn sie sich gewehrt hätte, hätte Aspides sich mit Freuden auch darüber hinweggesetzt. Oder ja. Meinst du nicht?
Ja, ich habe da später noch mal eine Frage dazu.
Ja? Okay. Ja, sie lässt ihn abblitzen. Ich denke mal, sie wird dann auch irgendwie schlafen. Sie hat dann in dem Moment, als Aspides reinkommt, natürlich echt noch ein Problem, so nach dem Motto, hoffentlich findet er diesen Pergamentstreifen jetzt nicht. Ist ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie ihn abblitzen lässt, damit er sich halt vom Acker macht, damit sie das Teil auch wieder loswerden kann, weil Aspides sollte das nun natürlich besser nicht in die Finger kriegen.
Nee, weil sonst schaut schlecht aus für Kadrach.
Nicht nur für Kadrach, für Miriamel glaube ich auch. Naja, gut. Also, dann auf, ist mal wieder so ein Sprungkapitel auf nach Assur, genau.
Zu Pryrates, Elias und Hengfisk. Wobei letzter ja zwar nicht wirklich viel sagt, aber etwas das ein oder andere abkriegt.
Ja, kannst mir erzählen, was du willst, aber der ist inzwischen völlig jenseits von Gut und Böse. Der,
wenn man diesen Satz einfach so stehen lässt, das könnte auch zu Elias passen.
Ja. Also wir befinden uns im Thronsaal des Hochhorstes und Elias kauert da wohl im Schatten des Drachenbeinthrons, macht sich da ganz klein. Die Fenster sind zerbrochen, es ist auf gut Deutsch gesagt arschkalt. Da sitzen Raben auf den Fensterbrettern und Elias sitzt da mit nackten Oberarmen, während Pryrates tatsächlich sich dann mal in einen roten Pelz gehüllt hat oder in einen pelzbesetzten roten Umhang. Und nach wie vor sind sich Pryrates und Elias nicht so richtig darüber einig, was jetzt mit Josua passieren soll. Denn Elias will immer noch, dass Fengbald wieder ausrückt und dass Fengbald jetzt ein für alle Mal ein Ende mit Josua und seiner Abtrünnigkeit macht. Es geht darum, dass er halt sagt, Fengbald soll mir bitte seinen Kopf bringen und zwar nach Möglichkeit ohne den Rest da unten dran.
Naja, dass Elias gerne momentan Leute köpfen lässt, das wissen wir ja schon von dem, was da so alles aufgespießt ist.
Jawohl.
Weil mich das trotzdem ein bisschen überrascht hat, wie vehement Elias da reagiert. Weil normalerweise, oder ich hatte das Gefühl, dass gerade so in der Anfangszeit so Pyrates eher treibende Kraft war und die Stimmung zwischen den beiden besser. Aber das scheint sich auch ein bisschen gewandelt zu haben.
Die Stimmung zwischen Elias und Pyrates, meinst du?
Ja. Die war schon
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt auch daran, weil Elias so langsam die Geduld ausgeht. Ich glaube auch, dass Elias, ja, dieses große Ganze, was ihm Pryrates verspricht und wo Pryrates sagt, nun wartet's doch einfach ab, das braucht jetzt Zeit. Wenn das jemand nachvollziehen kann, bin ich das, weil dieses Wort mit G, Geduld, ist so gar nicht meins. Aber ich glaube, dass da auch noch ganz, ganz viel alter Groll und alter Hass zwischen Elias und Josua ist. Und vor allen Dingen von Elias Seite aus, weil da diese Dreiecksgeschichte mit Hylissa, das ist ja immer noch nicht ausgestanden. Und ich glaube, das kann Elias den beiden auch nicht verzeihen, obwohl da ja angeblich nichts gewesen ist. Und ne, so.
Ja, lassen wir mal so stehen. Aber Pryrates hält ja Josua für überhaupt keine Bedrohung. Und da denke ich mir ja, wenn du dich da mal nicht ganz gewaltig täuscht, weil so einfach stehen lassen will Josua das ja dann auch wieder nicht.
Kann er auch nicht. Er hat ja, sind wir schon so weit, dass er irgendwann gesagt hat, er will seinem Bruder die Krone wieder abnehmen?
Nein, irgendwann im letzten Buch, Ende des letzten Buches.
Ja, ich meine
so
auch.
So ein Gadrins-Set also, oder so?
Also Josua will das eigentlich nicht, aber er weiß halt natürlich auch, so geht's nicht weiter. Und ja, letzten Endes ist das für Ostenart natürlich auch nicht gut.
Nee, aber das nee. Elias ist nicht der beste Herrscher, aber das hatten wir ja schon von Anfang an mit seinen Partys. Und jetzt verkommt der Hochhorst halt immer und immer mehr. Also allein schon diese zerbrochenen Fenster. Davon, dass ihm kalt oder zu warm ist, davon mal ganz abgesehen. Aber mein Fenster kann man vielleicht auch öffnen. Aber dass sie so zerbrochen sind, das ist schon irgendwie so ein Symbol des Niedergangs, finde ich.
Ja, und es ist halt auch niemand mehr da, der sich um diesen ganzen Hochhorst kümmern kann, ne? Das ist ja dann das Nächste. Also er wirtschaftet da innerhalb von wenigen Jahren dieses große Königreich ganz schön runter, ne?
Mhm. So, das waren ja, glaube ich, was haben wir denn für einen Zeitraum? Maximal 2 Jahre, oder?
Würde ich auch sagen. Ja. Aber Elias setzt sich da durch. Pryrates sagt, naja, dann gut, dann schickt der Fengbald hinterher, wenn ihr denn meint, dass das euch so wichtig ist. Unser Mundschenk kredenzt den einen oder anderen Becher mit dieser dampfenden schwarzen Flüssigkeit.
Teilweise zu langsam.
Ja, kriegt daraufhin auch richtig einen. Auf die Nase nicht, aber auf den Kopf kriegt so richtig. Das ist einfach nur.
Ja, Elias ist in diesem Kapitel noch schlechter drauf als sonst gefühlt.
Ja.
Also wie gesagt, er beleidigt ja auch Pyrates, fragt dann auch, ja. Was er will.
Eunuchenfledermaus, oder wie war das?
Ich hab Eunuchenbastard.
Ich weiß es gar nicht mehr, was ich habe. Aber irgendwas mit Eunuch. Ich finde es jetzt auch auf die Schnelle gerade wahrscheinlich nicht.
Aber jedenfalls gibt auch Pryrates zu, dass es ihm eigentlich hauptsächlich um die Macht geht.
Ja, da wollte ich jetzt noch drauf hinaus. Genau. Hey, bei mir steht auch Eunuchenbastard. Jetzt habe ich es gefunden. Aber Pryrates Wissen, Lernen und Wissen ist Macht. Und es gibt Geheimnisse, die so dunkel sind, so tief, dass man sie nur auf eine einzige Art ergründen kann. Man muss das Weltall selbst aufreißen und in den innersten Eingeweiden von Tod und Nichtsein wühlen. Also es klingt schon ein bisschen gruselig, oder?
Mhm.
Ja, dass Hengfist nicht mehr ganz richtig im Kopf ist, darüber sind wir uns ja schon ein bisschen länger im einen einig.
Aber nachdem wir eh schon beim anderen Kapitel so den Kapiteltitel mit eingeflochten haben, auch die, finde ich, sind auch irgendwo in Ketten.
Ja.
Also nach ihrem Bedürfnis nach Macht, nach auch Elias ist sowieso in den Ketten von Leid, weil, wie gesagt, ganz normal ist der auch nicht. Hank Fist ist sowieso out of order von da. Also ja, auch die sind irgendwo in Ketten. Weil ich
Ja.
glaube, egal was sie angefangen haben, selbst wenn sie wollten, können sie es auch nicht mehr so einfach stoppen.
Ja, ist dir aufgefallen, dass Elias bei Pryrates nachfragt, ob denn Fengbald wohl vielleicht auch nicht noch so die eine oder andere Norne mitnehmen könnte?
Ja, ich glaube, aber Pyrrhates war, glaube ich, der Meinung, dass die das wahrscheinlich nicht tun werden.
Anscheinend lieben die Nonnen das Reisen bei Tage nicht und die Gesellschaft von Sterblichen ebenso wenig.
Keine sehr brauchbaren Verbündeten.
Ja, zumindest nicht, was diesen Kampf gegen Josua angeht. Aber ich glaube auch nicht, dass Prürates sich dafür sehr ins Zeug legen würde, weil er ja auch sowieso der Meinung ist, naja, der spielt eh keine Rolle mehr. Wer da jetzt nun Recht und nicht Recht hat.
Ja, ich glaube, da unterschätzt Pyrates sowohl Josua als auch die Sisi etwas. Ja, muss ja irgendwo auf die zwei Fronten hinauslaufen. Naja, kein Kommentar, ich weiß. Meine Theorie.
Ja, gut. Dann springen wir vom Hochhaus aus nochmal eine Runde weiter nach Westen, nach Hernestier. Und sehen Megwin wieder. Die haben wir nun schon ganz, ganz lange nicht gesehen. Das war das letzte Mal irgendwo in, ich habe es mir aufgeschrieben,
Kapitel
Kapitel.
19.
Welches Kapitel war das?
Kapitel
Wie hieß
19.
das?
Folge 15.
Kinder des Seefahrers, genau.
Ja, kann sein.
Episode 15 habe ich hier nämlich auch stehen. Das Kapitel steht da nur noch Kinder des Seefahrers. Ich wusste nicht mehr, welches es war. Alles klar. Ach ja.
Ja, wo sie unseren lieben Eolair weggeschickt hat. Wo sie wirklich, wirklich merkwürdig dann war.
Ja, aber das hängt ja auch nach, ne? Also sie ist da auch total zerrissen. So nach dem Motto,
Ja.
naja, ob das jetzt unbedingt die beste Entscheidung gewesen ist. Sie weiß es nicht.
Für Eolia schon. Also ich glaube, ein bisschen Abstand tut den beiden mal ganz gut.
Ja, aber die Art und Weise ist natürlich absolut dumm
G
gelaufen, ne?
ja, geht gar nicht.
So, um es mal so auf den Punkt zu bringen.
Wie gesagt, Kommunikation, reden würde den beiden auch helfen. Vor allem miteinander
Trop
reden.
Miscommunication. Ja? Gut.
Jetzt ist sie momentan damit beschäftigt, irgendwelche Babys zu hätscheln und irgendwelche Untertanen sich mit denen zu unterhalten. Ihr, ja, wer ist Grauban oder wie spricht man den aus?
Graupan, ja, genau.
Ja, irgendwie Haushofmeister und Berater des Königs bisher gewesen. Der schon mal gleich Minuspunkte bei mir macht mit seiner wunderbaren Einstellung gegenüber Frauen. So frei nach dem Motto, ja, er weiß, sie würde lieber weiter irgendwelche Babys halten, aber sie muss noch Recht sprechen oder sie wird anderswo verlangt.
Also ich finde das jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich finde das eigentlich, er hat recht.
Ja,
Weil,
er hat schon recht, aber
ja,
weil er
aber
das
die
halt.
Art und Weise ist vielleicht nicht so ganz gelungen. Ja, okay, ja.
Ja, weil
Verstehe.
er das halt so frei nach dem Motto stehen lässt, ja, die Frauen können sich um die Kinder kümmern, aber sie muss halt jetzt leider, auch wenn sie eine Frau ist, sich ums Reich kümmern. Ich meine, Recht hat er, aber ja, warum soll sie das nicht können? Und sie stellt ja in dem Kapitel selber fest, dass sie das sogar sehr gut kann.
Und dass ihr das auch Spaß macht, ne? Und dass das etwas ist, was, also ihr Volk respektiert sie. Sie merkt ja auch, dass sich das, was sie gemacht hat, dass sie in die Tiefe hinabgestiegen ist und sich da auf die Suche gemacht hat, das hat sich im Volk rumgesprochen, obwohl es eigentlich ja doch noch so ungefähr 1000 Hernestiri sind, die sich da im Griansbock versteckt halten. Aber es spricht sich in dem Volk auch rum. Und auch da. Klar, je öfter das per stille Post weitererzählt wird, umso mehr verändert sich die Geschichte. Da sagt Graupan dann auch nachher irgendwann, Geschichten sind wie Hasen. Nur ein Narr rennt hinter ihnen her und versucht, sie einzufangen. Ja, und was an dieser Stelle auch unheimlich deutlich wird, ist auch ja, sie trifft sich halt mit einer Mutter, mit ihrem kleinen Kind, vermute ich mal, dass die Hernestiri hungern.
Ja, ja klar, wo soll das Essen herkommen?
Ja, ja, genau. Aber sie macht sich da halt auch Gedanken darüber, dass diese Mutter fürchterlich mager ist und das Wenige, was sie zu essen kriegt, wahrscheinlich auch noch ihrem Kind gibt. Und nach dem Vater des Kindes fragt sie gar nicht erst weiter, denn nachdem rausgekommen ist, dass der schon gestorben ist, war sich Maegwin darüber im Klaren, dass das auch wahrscheinlich einer jener war, die in der Schlacht am Innisgrich umgekommen sind. Also die Hernestiri sind schon ein sehr gebeuteltes Volk inzwischen.
Ja, wie gesagt, wo soll das Essen auch herkommen? Ich meine, diejenigen, die da, die halbwegs in einem Alter sind, dass sie aus diesen Höhlen rauskommen, die schauen natürlich, dass sie das Essen jagen. Aber auch hier ist ja, glaube ich, das Wetter nicht das Allerbeste. Also Ackerbau ist sowieso schon mal in dem Eck gar keine Möglichkeit. Wir sind ja auch irgendwo.
Und bei dem Wetter schon mal gleich gar nicht.
Genau. Also ja. Wundern, dass sie, tut es mich nicht, dass sie hungern. Sie hatten jetzt auch nicht die Gelegenheit, da irgendwelche Vorräte anzulegen, sondern sie mussten ja Hals über Kopf fliehen. Hm. Und Eolair hat ja dann, bevor er gegangen ist, auch nicht nur die ganzen Karten kopieren lassen. Also es war ja auch in dem Kapitel, glaube ich, so das Thema, dass es da Karten vom Hochhorst zum Beispiel gibt, sondern er hat ihr auch noch was von Ysfidri übergeben. Hat also noch ein Geschenk bekommen.
Ja.
Ein Kristallblock mit ihrem Namen.
Ja, und dieser Kristallblock, der hat ein bisschen eine Besonderheit, ne? Ist dir das aufgefallen?
Was genau meinst du?
Dass der so aussieht, wie wenn er aus dem Scherben geschnitten worden ist.
Ja, wird er wahrscheinlich auch gewesen sein, oder? Wäre jetzt meine Vermutung.
Sagen wir mal so, wir kommen gleich nochmal zu diesem Stein. Einverstanden? Mhm. Ja, und den Rechtsfall, den sie da dann behandelt, den finde ich auch sehr niedlich. Es geht halt um zwei Familien, die schon früher in Hernestiri Gutsnachbarn waren und sich da auch schon immer gestritten haben, wem jetzt welches Stück Land gehört. Und entgegen der üblichen Gewohnheiten der Hernestiri ist dafür sogar mal eine Karte gezeichnet worden, weil die sich halt immer überhaupt nicht einigen konnten. Und jetzt geht das gleiche Theater eigentlich unterirdisch weiter, dass die halt beide behaupten, einer der Tunnel, durch die halt alle ihr Vieh rein und raus treiben, gehört ihnen und nicht der anderen Familie. Und Maegwin erklärt denen dann ganz stumpf, dass sie sich bitte mit solchen Kleinigkeiten nicht aufhalten sollen und dass dieser Tunnel natürlich niemandem gehört und dass er jetzt bitte mal Ruhe im Karton ist.
Ja, aber sie respektieren es ja irgendwo. Also sie sind nicht begeistert.
Ja.
Aber, ja, allgemein diese Rechtsprechung, wie gesagt, das liegt ihr und das macht ihr auch Spaß. Und man dachte also so.
Ja. Aber niedlich fand ich auch dann den Einwand, dass diese beiden Familien dann zwischenzeitlich beschlossen haben, naja, Maegwin ist ja nur die Tochter vom König, die kann das ja nicht entscheiden, das möge doch bitte Inerwen, also sprich die Witwe des Königs, entscheiden. Wobei ich dann auch denke, was ist jetzt der Unterschied zwischen Tochter des Königs und Witwe des Königs? Mhm.
Die werden sie genauso wenig respektieren, weil auch eine Frau.
Genau, deswegen. Ne? Also, ja, und Maegwin stellt halt fest, dass das etwas ist, was ihr liegt, weil es da auch so ein bisschen um, ja, gesunden Menschenverstand geht und nicht darum, ob jetzt jemand hübsch, also hübsch oder ansehnlich oder wie auch immer ist, da kommt es halt nicht auf Äußerlichkeiten an. Und sie merkt halt, dass ihr Volk sie da dann doch bis zu einem gewissen Grad respektiert. Ja.
Ja, und ja. Sie schätzt.
Ja. Und sie schätzt, genau.
Wieso auch nicht? Also ich meine, ich glaube schon, dass sie irgendwo was im Kopf hat. Wenn sie nicht gerade wieder in irgendwelche Gedanken darüber abdriftet, dass doch die Götter ihr bitte helfen sollen. Und ich mir denke, oh, hilf dir halt einfach selber. Was du ja kannst, was du ja gerade bewiesen hast. Also das finde ich halt bei ihr immer so anstrengend. Ich glaube, das ist so, für mich ist das so, das sind so ihre Ketten für mich, diese ständige Glaube, die Götter werden schon kommen und mich retten.
Also du meinst, ihre Kette ist, dass sie auch nicht das Selbstvertrauen hat, da selber
dass sie
in Aktion zu treten und dass sie darauf wartet, dass die Götter irgendwie was für sie tun. Mhm. Ja,
genau.
Okay. Ja. Und ich finde natürlich auch gleichzeitig dann auch noch die Ketten, in die sie sich selber verwickelt hat, dadurch, dass sie Eolair halt, dass sie dem halt nicht ehrlich gegenübertritt, sondern dass sich das auch so im wahrsten Sinne des Wortes in eine verwickelte Kette entwickelt hat. In eine verwickelte Kette entwickelt hat. Yes, yes. Oh, da ja, würde jetzt, ne?
Ja. Ja, du kannst gut mit Worten, du solltest einen Podcast machen.
Ja. Ja.
Ja, aber sie kriegt ja irgendwo, was sie will, weil sie driftet hier da auch irgendwo so mal in so einen Halbschlaf ab und hat so das Gefühl, dass ihr irgendjemand sagt, sie sollte nach oben zum Gipfel steigen. Wo ich mir denke, oh, unsere Megwin hat auch seltsame Träume und wandelt irgendwo wieder auf der Straße der Träume, auch wenn sie es nicht weiß, was es ist.
Und ist dir denn aufgefallen, dass sie bei dieser Aktion auch diesen Stein umklammert hat?
Ja, ist mir aufgefallen.
Ah, okay. Dann hatten wir da den gleichen Gedanken, ja?
Der ist da garantiert nicht ganz unschuldig drin. Weil
das vermute ich denke, dass
so eine Art Scherben ist.
Ja, oder so ein Mini-Zeuge oder etwas, was ihr einfach hilft, dass sie dieser Straße der Träume einfach dann auch näher ist. Mhm. Das ist mir zum Beispiel beim vorherigen Lesen nie aufgefallen. Niemals. Schon,
weil das Ding ja sogar noch anscheinend ein bisschen geleuchtet hat, als sie wieder wach
Du liest das ja auch ganz anders. Ich meine, ich habe das schon ein paar Mal öfter gelesen, aber halt auch nicht alles so, ne?
Ja, ich lese mittlerweile mehr Bücher ganz anders. Es macht einen wirklich aufmerksamer, dass man einfach mal sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und beginnt, irgendwo zwischen den Zeilen zu lesen und überlegt, könnte das vielleicht später noch wichtig werden?
Wer weiß. Wir werden uns überraschen lassen.
Kurz glaubte sie, ein schwaches Licht in seiner Tiefe glänzen zu sehen.
Ja. Aber was erlebt sie denn jetzt dann da auf dieser Straße der Träume?
Ja, das ist irgendwie eine Stimme, die ihr sagt, sie soll zum Gipfel gehen. Mhm. Und es wirkt ja für sie ein bisschen auch so wie damals diese Träume, die ihr gesagt haben, sie sollen nach unten gehen, wo sie ja dann die Tinokedaya gefunden hat. Jetzt geht es halt nicht nach unten, sondern nach oben.
Jawohl, jawohl. Gut, gut.
Und das hält sie halt für eine Nachricht der Götter.
Ja, sie hält ja alles für Nachrichten der Götter. Es ist ja, nun ja, Mircha, Brinjoch, Rin.
Ja. Noch was zum Megwin?
Nee, ich bin fertig mit Megwin. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Momentan ist es mit den Frauencharakteren teilweise etwas schwierig, vor allem wenn ihr Name mit M beginnt. Deswegen zurück zu Miriamel.
Hallo Mabrina.
Hallo? Bin nicht schwierig.
Nein, bist du nicht. Ich wollte bloß einen blöden Witz machen. Ich kann auch so gut mit Worten. Irgendjemand hat gesagt, ich soll einen Podcast machen. Ja, gut, zurück bitte. Zurück zu der anderen Dame mit M.
Ja, die jetzt gerne Itai besuchen geht. Und die auch mal selber zugibt, dass sie irgendwo Angst hat. Aber Gan Itai scheint sie ja wirklich zu vertrauen. Und die spricht jetzt auch darauf an, ob sie denn weiß, wer sie ist. Und Gan Itai gibt zu, dass sie weiß, dass sie die Tochter des Hochkönigs ist, weil Kadrach das auch bestätigt hat. Muss sie wohl darauf angesprochen haben. Und sie riecht und klingt wie ihr Vater.
Mhm. Und Miriamels Vater ist halt schon mal zusammen mit Benigaris bei Graf Aspites auf der Eadne-Wolke zu Gast gewesen. Daher konnte sich Gan Itai daran erinnern. Also von dessen wegen hatte sie da schon einen Verdacht, wer die Herrin Maria in Anführungszeichen denn nun wirklich sein könnte. Genau. Ja. Wir erfahren auch noch ein bisschen mehr über die Niskis generell.
Darf ich noch kurz ergänzen? Und Kyrates muss aber auch dabei gewesen sein.
Ja. Ich weiß
nicht, ob das später noch wichtig ist.
Ja.
Also ja, wir erfahren noch was über die Niskis generell. Zum Beispiel beim Meeremund gibt es irgendwie eine kleine Niski-Siedlung. Aber macht ja Sinn, wenn du ja quasi fast auf jedem Schiff irgendwo eine Niski brauchst, irgendwo müssen die sich ja auch niederlassen. Und dann halt bevorzugt in irgendwelchen Hafenstädten.
Und tatsächlich mehr in den südlichen als in den nördlichen Küstenstädten von Ostenart.
Aber ist nicht Meeremund eigentlich eher nördlich?
Ja, eben. Selbst in Meeremund, obwohl es so weit nördlich ist, gibt es eine kleine Niski-Stadt.
Ja, okay. Da kommt das eben das mit der 20-fachen Urgroßmutter.
Und genau.
Miriamel, die nämlich noch nie Niski-Kinder gesehen hat. Und sie kommt jetzt selber auf die Idee, also Miriamel, dass wenn sie schon nicht selber fliehen kann, ob sie nicht vielleicht irgendwie eine Nachricht nach draußen schmuggeln kann. Vielleicht irgendwo an Josua. Und die Niski bietet ihr dafür im Gegenzug dazu an, dass sie sie zu Kadra bringt. Dass sie sich mal mit dem beraten kann.
Nicht so schnell. Ich finde, hier kommt jetzt noch mal ganz, ganz deutlich zum Ausdruck, was die Niskis als ihre Aufgabe sehen. Das wird später nochmal wichtig. Also Gan Itai sagt ganz klar, ich tue nichts, was meinem Schiff schadet. Deswegen kann ich auch Kadrach mit Papier und Tinte versorgen und dir diesen Brief von Kadrach bringen. Wir sind nämlich keine Sklaven, wir sind ein freies Volk. Du erinnerst dich an die Geschichte, die die Unterirdischen erzählt haben, die immer noch Angst davon haben, vor den Sisi versklavt zu werden. Ja. Da muss es halt auch zwischen den einzelnen Gruppen der Tinukedaya irgendwie Unterschiede geben. Denn teilweise sind sie ja versklavt worden. Die Unterirdischen haben sich ja dann daraus befreit und wollen da auch nicht wieder hin zurück.
Ja, wobei die Unterirdischen das ja dann irgendwie eher darüber lösen, dass sie sich irgendwo verstecken. Ja. Und die Nikis haben da wesentlich mehr Selbstbewusstsein. Weil sonst würde ich ja nicht einfach irgendwo ziemlich offen auf irgendwelchen Schiffen rumschippern.
Mhm. Ja.
Und die ja auch stolz darauf sind, frei zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Miriame jedenfalls macht sich Gedanken darüber, ob sie fliehen kann, weil Kadrach ihr das auch nochmal ganz, ganz dringend ans Herz gelegt hat. Versucht dann auch bei Gan Itai herauszufinden, wo sie denn so als nächstes anlegen. Gan Itai sagt, ja, irgendwelche von den Inseln hier in der Halbbucht von Phiranos. Ob nun, ne, Splenet, Risa. Bei Risa muss ich immer an Star Trek denken. Ja. Ehrlich. ne, das wüsste sie nicht so genau und ja.
Das ist vielleicht auch die Partyinsel oder so.
Ja. Der Ballermann in Ostenart. Entschuldigung. Ja. Und Miriam hat dann halt die Idee, also wahrscheinlich wird sie selber nie wieder irgendwie unbewacht irgendwo an Land gehen können, zumindest vorläufig nicht. Und dann ist das mit dem Weglaufen schlecht und ob Gan Itai nicht dann vielleicht einen Brief von ihr wegschmuggeln könnte, aber auch da hat sie ehrlich gesagt wenig Ahnung, an wen sie den denn schicken kann. Weil von wem weiß sie denn, dass sie demjenigen vertrauen kann? Und sobald dieser Brief ja einmal in falsche Hände kommt, könnte das sehr problematisch werden.
Ja, ich überlege mir gerade auch, ob Miriam ja überhaupt den Hauch einer Ahnung hat, wo Josua sich aufhält. Weil das Letzte, was sie, glaube ich, wissen kann, ist, dass er ja aus Naglimund geflohen ist.
Ja.
Ich glaub, mehr weiß sie auch nicht über ihren Onkel.
Mhm. So sieht's aus.
Können wir jetzt zu Kadrach klettern?
Ich habe nicht verstanden, Entschuldigung.
Können wir jetzt zu Kadrach klettern?
Ja, jetzt können wir zu Kadrach klettern.
Durch ein Niski-Loch. Also irgendwie scheint es in diesem Schiff relativ viele Zwischenwände zu geben.
Wieso, wo denn noch?
Wie, was, wo denn noch?
Also, aber das sind doch so Sachen, also das kennt man doch auch aus diesen großen herrschaftlichen Häusern und so, dass es da irgendwelche Zwischenwände gibt, damit ja, da die Bediensteten nicht, ja, das, also ja, machen wir es kurz. Es gibt ein sogenanntes Niski-Loch und dieses Niski-Loch führt direkt von der Kammer von Gan Itai aus sowohl zum Lagerraum als auch zum Heck oder Bug des Schiffs, zu einem von beiden jedenfalls. Das sind halt so Geheimgänge, über die man halt relativ zügig sich durch das Schiff bewegen kann. Wobei ich auch nicht so ganz sicher bin, was das jetzt für Vorteile hat, weil wenn du da so durchkriechen musst, weil das ja halt nur so...
Eben, deswegen.
Ob es dann so viel schneller geht, weiß ich auch nicht. Was dann der Vorteil davon ist, weiß ich nicht. Aber es kommt uns jetzt halt sehr zu Pass. Punkt.
Ja, denn passt da ja ganz gut, genau.
Gan Itai nimmt Miriam jetzt mit durch dieses Niski-Loch ab in den Laderaum hin zu Kadrach. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Wo ziemlich genau, definitiv ist, wer hier gerade in Ketten liegt. Nämlich der arme Kadrach.
Ja.
Also der hat die offensichtlichsten Ketten. Und dem ist das auch irgendwie peinlich. Also so hatte ich den Eindruck, dass Miriam ihn so sieht. Hätte er sich vielleicht mal vorher überlegen sollen, bevor er sich hat vorlaufen lassen. Also ich verstehe immer noch nicht, was ihn dazu getrieben hat.
Da du, so meinst, bevor er sich auf, wie hieß denn diese Insel, wo die waren? Ja, als er sich jedenfalls da hat volllaufen lassen und sich dann betrunken wieder hat einfangen lassen, das meinst du? Weil jetzt hat er ja nichts zu trinken, im Gegenteil, er bittet ja Miriam am Ende dieses Gesprächs dann darum, dass sie ihm doch einen Weinschlauch zukommen lässt. Ja.
Ja, damit er das alles besser vergessen kann. Ja, das, wie gesagt, ist
einfach eine alte Schnapsdrossel.
Ja, aber ich dachte, er hätte sich besser schon gemacht. Also hat er eigentlich bessere Momente als an dem Tag. Hat einmal einen richtig großen Fehler verbockt.
Ist dir aufgefallen, dass sie dann noch jemanden in Ketten gelegt haben?
Auf dem Schiff?
Nee, aber dass sie zumindest noch von jemandem erzählen. Dann Itai lässt sich doch nochmal über Rüyan Weh aus. Sie fesselten Rüyan Weh, wusstest du das? Den Vater unseres Volkes, den großen Seefahrer. Als er die Schiffe nehmen und von neuem in See stechen wollte, ergriffen sie ihn in ihrem Grimm, in Klammern sie sind die Sithi, und legten ihn in Ketten. Und dann verbrannten sie die Schiffe.
Was mich übrigens an, dass gerade dieses Verbrennen der Schiffe erinnert mich an eine Stelle auch im Silmarillion. Da gibt es nämlich auch so eine Stelle, wo Schiffe verbrannt werden, damit andere vom Volk nicht weiterkommen.
Im Gegensatz zu den Rimmersmännern, die ihre Schiffe Im Gegensatz zu den Rimmersmännern, die ihre Schiffe beerdigen. Du erinnerst dich.
Ja.
Aber damit wird eigentlich auch klar, dass auch die Tino Kedaya in Osten Art eigentlich in Ketten liegen. Die kommen dann nämlich jetzt nicht weg. Die Frage ist jetzt natürlich auch, warum bauen die nicht einfach neue Schiffe?
Anscheinend gibt es da auch ein Geheimnis, wie diese Schiffe zu bauen sind, weil das, was sie selber hinkriegen, das ist anscheinend nicht, das heißt mal hochseetauglich genug, um wieder zurückzukommen.
Ja, zurück wollten die ja sowieso nicht, weil der Garten ja nun, also das, wo die Tinukedaya, die Sidaya und die Hikedaya herkommen, der Garten, Benyadosae, glaube ich, ist ja Opfer des Nichts geworden, also des Nichtseins. Das, wie ich schon mal gesagt habe, stelle ich mir so vor, wie dieses Nichts in der unendlichen Geschichte. Also sprich, es wird einfach alles schwarz aufgesaugt, boom, weg. Da will dann auch keiner zurück. Aber die Tino Kedaya oder zumindest die Niskis wollten halt dann anscheinend von Osten Aad aus noch weiter. Denn wir wissen ja auch, die Rimmersmänner kommen ja aus dem Westen, während die die Kaidaya, also die alle, die aus dem Garten, aus dem Osten gekommen sind, und dann haben sie sich jetzt in Osten Aad alle getroffen. Wohl? Ja. Und ja, damit liegen die Tino Kedaya natürlich auch quasi in Ketten. So, und Miriam spricht jetzt mit Kadrach. Kadrach, ist das nicht recht? Kadrach, ja, ich sag's mal, ist im Moment so ein bisschen Häufchen Elend. Das Einzige, was sich von seinem sonstigen Zustand unterscheidet, ist, dass er nicht betrunken ist, weil er halt keinen Alkohol kriegt.
Ja, aber er hat immerhin die Idee, wohin sie ihre Nachricht schicken kann. Nämlich nach Quanitupul, zu Pilippas Schüssel, wo sie sagt, ja, aber an wen soll ich die denn adressieren? Und ich sage, das ist eigentlich relativ wurscht. Sie soll da halt einfach nur eine Schriftrolle drauf zeichnen. Also quasi, oder eine Feder dazu. Also an irgendjemanden für den Bund der Schriftrolle. Irgendwer wird es dann schon lesen.
Wenn dann jemand da ist, dann wird es in die Hände des Richtigen kommen. So irgendwie, ne?
Federkiel in einem Kreis.
Ja.
Psychisch ist, glaube ich, trotzdem Miriam völlig fertig. Die muss dann nämlich auch trotzdem noch von Gan Itai getröstet werden. Und so als aufopferungsvolle Großmutter macht die das dann auch. Wobei sie ja selber irgendwie durch diese Geschichte, die sie Miriam erzählt hat, selber anscheinend sehr erregt ist. Also da hat sie sich auch ziemlich reingesteigert. Das hat irgendwas, glaube ich, in ihr ausgelöst. Und während sie jetzt wieder in ihrer Kabine ist, bekommt sie wieder Besuch von ihrem Graf Aspites, der gar nicht begeistert davon ist, dass sie sich so zurückzieht. Und sie versucht es wieder mit Unwohlsein, aber das lässt er halt so gar nicht durch. Sie sagt dann auch, sie würde halt gerne vielleicht irgendwie eine Nachricht an ihren Vater schicken, was er wiederum für eine sehr gute Idee hält. Weil dann kann er ja gleich noch was anderes, kann sie dann mit reinschreiben, nämlich. Und das ist so der Moment, wo Aspites dann die Bombe platzen lässt. Er will die Herrin Maria heiraten. Und das ist der Punkt, wo ich vorhin eine Frage hatte. Warum?
Aha.
Warum? Graf Aspites. Also er sagt ja selber, und ihr werdet ihm schreiben, dass seine Tochter eine von Nabans 50 Familien einheiratet. Warum gibt sich dann aber Aspites mit so einer unbedeutenden Bettgeschichte ab? Der muss doch irgendwas ahnen, wenn er es nicht sogar weiß. Also vielleicht, ich meine, sie kommt ja selber eigentlich aus einer der Familien Nabans. Vielleicht fällt Aspites irgendwo dann doch die Familienähnlichkeit auf und er weiß, wer Miriamel ist und gibt selber nur noch nicht zu.
Warten wir mal ab, was Herr Aspites Previs da geplant hat. Also, ja.
Nächste Kette.
Ja, nächste Kette. Genau.
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Aspites sich dazu herablassen würde, irgendeine namenlose Adlige zu heiraten aus den Erkönlanden, zumal er ja bekommen hat, was er will. Also er ist ja schon, sie ist ja schon mit ihm im Bett gelandet. Also warum sollte er? Auch nicht, um sie zu einer ehrbaren Dame zu machen. Nee. Da steckt mehr dahinter.
Ich halte hier wieder imaginäre Schilder in die Höhe. Wir werden es zu gegebener Zeit nochmal besprechen. Wir kommen nochmal drauf zurück. Bin ich ganz sicher. Es dauert auch nicht mehr so lange.
Ja, ja. Irgendwann müssen die ja mal von dem Kahn runter.
Kahn, hallo? An. Etwas mehr Respekt, bitte. Ja gut, okidoki. Damit Ende des Kapitels. Zum Kapiteltitel haben wir jetzt oft genug irgendwelche Bemerkungen fallen gelassen. Mhm. Nächstes Mal lesen wir ein Kapitel.
Ja.
Mist, ich hatte es gerade noch aufgeschlagen. Ich wollte noch mal gucken, wie es heißt.
Osten der Welt.
Ah, okay. Gut.
Hast du bei dir schon wieder anders?
Nö. Mm-mm. Alles gut. Ja, und dann würde ich sagen.
Gesehen. Ihr könnt uns erreichen über Instagram, Facebook. Über zgetpodcast@gmail.com oder kommt am besten gleich auf unseren Discord-Server, um dort hemmungslos mit uns über die Kapitel zu diskutieren und ihre Namen. Und Bewertungen nicht vergessen.
Die Theorien. Ja, und Bewertungen nicht vergessen. Genau so sieht's aus. Ja, das dann dazu.
Dann bis bald.
Tschüss.
Sind wir so langweilig hier?
Nee, ich bin nur ein bisschen, ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe wohl noch versucht zu schlafen, aber ich konnte nicht. Und deswegen, ja.